Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio Interview, das Interview mit den absolut interessantesten Gästen, wo man in der Schweiz überhaupt haben kann. Und ich verspreche Ihnen auch heute wieder ein mega spannendes Thema. Es ist ein Thema, das eigentlich uns alle bewegt. Oder? Wie können wir effizient Auto fahren? Kommen Roboter tatsächlich? Werden sie wirklich so intelligent? Habe ich mal irgendeinen humanoiden Roboter daheim, wo man die ganze Hausarbeit macht? Ich muss gar nicht mehr machen. Wenn man am Abend am 7. Uhr kommt, ist gekocht vom humanoiden Roboter. Das interessiert uns ja alles. Aus der Science Fiction kennen wir das. Die können das alles schon. Die haben das alles schon vorweggenommen. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Und ein weiteres Thema ist, bei der Politik hat man ja manchmal wirklich das Gefühl, die haben vergessen, dass der liebe Gott Physik aufgestellt hat. Und die Physik tut uns Menschen und der Erde gewisse Grenzen setzen. Und über all diese Themen würden wir gerne heute reden mit dem Professor Dr. Roland Sigwart. Er ist ordentlicher Professor an der GTH, Jahrgang 1959, bringt mega viel Erfahrung mit, ist in Start-ups, ist in Verwaltungsräten. Also er ist einer, der das Wissen nicht nur im Elfenbeinturm ETH praktiziert, sondern auch tatsächlich gegen rausbringt. Ich begrüße ganz recht herzlich den Roland Sigwart von der GTH.
Besten Dank.
Roland Sigwart, es ist eine Freude, Sie bereits das zweite Mal dürfen hier am Mikrofon begrüßen. Wir haben letztes Mal ein bisschen mehr Basisbereich in diesem Interview. Wir haben auch über Ihren Werdegang, der absolut faszinierend ist, dürfen reden. Und heute werden wir ein bisschen mehr Schwergewicht auf Technologie bringen. Und trotzdem machen wir es ganz kurz. Wer letztes Mal nicht zugelassen hat oder das im Archiv nicht abgerufen hat, wer ist der Roland Sigwart?
Ich bin vor allem Professor an der ETH Zürich. Das ist einer der spannendsten Jobs, die man überhaupt haben kann. Man arbeitet immer mit jungen Leuten zusammen. Man kann wilde Ideen verfolgen und dann auch umsetzen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, im Zentrum der Schweiz. Ich habe eine Familie mit 3 Kindern, die sich sehr gut entwickelt, die wir Freude haben. Und habe eigentlich jeden Tag Vergnügen, einen spannenden Job zu gehen, mit jungen Leuten zu arbeiten und ganz wilde Ideen voranzutreiben.
Ist das für Sie ein Problem? Sie sagen, interessant, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und die jungen Leute haben sich ja, wenn man sagt, ein bisschen verändert in den letzten 30, 40 Jahren. Das sagen wir, die ein bisschen älter sind auf jeden Fall. Vielleicht stimmt ja das gar nicht wirklich. Spüren Sie einen Unterschied? Ist zum Beispiel weniger Elan vorhanden, als früher hier war? Oder ist es ganz das Gegenteil, dass die arbeiten wie verrückt und der Roland Sigwart muss dann abends ein bisschen bremsen?
Ich glaube nicht, dass es einen riesen Unterschied hat. Vielleicht ist es auch eine spezielle Sicht. Meine Leute, die wir der ETH haben, sind Leute, die irgendwo etwas bewegen wollen, die wollen für sich kommen und die arbeiten genau gleich wie früher. Ich glaube, es hat einiges gesellschaftlich verändert und das muss man sich auch berücksichtigen. Man redet jetzt immer von den jungen Leuten, die eine andere Life-Work-Balance haben wollen. Die haben auch eine andere Situation, dass sie zum Beispiel, wenn sie zusammen eine Familie haben, dass beide für die Kinder schauen müssen und sich nicht mehr abwechseln. Das war vor 50 Jahren noch ziemlich anders gewesen. Und das braucht neue Arbeitsmodelle. Und das ist zum Teil nicht einfach. Ich habe das Gefühl, es ist schwieriger für die jungen Leute. Ich habe das Vergnügen gehabt, dass die Situation gehabt, dass meine Frau sich vor allem um Kinder gekümmert hat und das hat mir ermöglicht, mich so zu entwickeln und beruflich voll hineinzugehen, ist heute wahrscheinlich viel schwieriger für die jungen Leute.
Ist das auch für die ETH ein Problem? Dass, wenn Sie jetzt jemanden haben, der wirklich begnadet ist, zum Beispiel in der Robotik, die Software beherrscht, Technologie beherrscht, den Maschinenbau auch noch beherrscht, was ja alles in die Robotik hineinlenkt und jetzt will er nur noch 3 Tage arbeiten. Ist das ein Problem?
In verschiedenen Jobs kann man das, auch in der ETH, so Leute, die mehr so Projektleitungen machen, so, die können das auch in Teilzeit machen. Ich habe in dem Wyss Center, das ich leite mit einem Kollegen zusammen an der ETH und Uni, dort haben wir viele so Leute, junge Frauen vor allem, die Kinder haben, die nur Teilzeit arbeiten, aber unheimlich effizient sind und ich glaube, das ist perfekt. Es gibt natürlich gewisse Sachen, was nicht so einfach ist. Oder? Man kann eine Leitung von einer Firma oder ein Start-up, die kann man nicht im Teilzeitpensum machen. Weil da braucht es mindestens für eine gewisse Zeit mehr als 100% Einsatz. Und das ist zum Teil schwierig. Und ich glaube, es gibt gewisse junge Leute, die genau das dann nicht machen, weil es eben nicht vereinbar ist mit ihrem privaten Leben.
Sie haben ganz kurz vorher die Stiftung, die Sie für Sie arbeiten, WIS, haben Sie erwähnt. Und das ist ja nicht WIS, wie wir es kennen, Wirtschaftsinformatik oder so etwas, sondern das ist der Name WIS. Und der Name WIS, also wenn wir schnell rekapitulieren, das ist der CEO von dieser Firma, die verschiedene Medizinaltechnikfirmen fusioniert hat. Und zuletzt als Synthes, oder wie sie ja jetzt zuletzt geheissen hat, Dupuy, verkauft hat an Johnson & Johnson. Er hat mehrere Milliarden verdient dabei. Er hat das cool gemacht und hat das Geld nachher eingesetzt, unter anderem um der ETH vermutlich ein wichtiges Forschungsgebiet zu erlauben. Er ist aber auch gleichzeitig massiv in Politik eingestiegen. Er ist in Amerika ganz klar auf der Seite der Demokraten und pusht die auch mit Haufen Geld. Also, man redet sogar davon, dass er einer der ganz grossen Geldgeber ist. Er ist in Fußball eingestiegen jetzt in England. Das ist jetzt ein bisschen weniger gefährlich vielleicht. Spürt ihr den Herr Weiss auf irgendeine Art? Meldet er sich alle zwei Wochen mal einig? Oder sieht man ihn einfach einig pro Jahr und tut man ihm so ein bisschen sagen, was passiert ist?
Nein, ich spüre ihn schon, aber nicht gerade alle zwei Wochen. Aber wir haben immer wieder Kontakt. Ich habe auch das Vergnügen, mit ihm an einen gewissen Ort hinzugehen, wo er zum Beispiel ein Projekt hat, macht. Und man kennt ihn vielleicht mehr eben von der Unterstützung der Demokraten oder von seinen Weingütern, die er hat. Aber das, was er eigentlich gross macht, was viel zu wenig vielleicht gesagt wird, er ist der, der am meisten Land in Schutz gebraucht hat, weltweit. Die Gesamtfläche, die er initiiert hat und vorantrieben hat, ist wahrscheinlich inzwischen grösser als ganz Schweden, wo er einen Naturschutzpark gemacht hat, in USA angefangen, Südamerika, in Rumänien und so weiter. Dass er effektiv gewisse Bereiche wirklich auch ursprünglich erhalten werden können. Aber immer mit dem Zusammenspiel, auch, dass auch Menschen dort sein können. Ihm ist es sehr wichtig, nicht irgendwo etwas Utopisches zu machen, dass man einfach irgendeinen Bereich ganz abschließt, sondern dass man dort eine gute Interaktion hat zwischen Mensch und Natur und der Natur gleich den freien Lauf kann geben.
Wenn Sie jetzt Chance haben, ein bisschen mit ihm zu reden, sie ein bisschen zusammenzusitzen, ist Politik tabu oder findet eine politische Diskussion statt?
Nein, eine politische Diskussion findet sicher auch immer statt. Oder? Auch zum Beispiel genau die Wahl in den USA habe ich schon mit ihm diskutiert. Er hat natürlich zum Beispiel immer gesagt, man darf den Trump nicht unterschätzen. Er weiss, wie man Politik macht, wie man Wähler gewinnt und so weiter. Was natürlich ihm Angst macht. Und er ist auch in der Schweiz ab und zu politisch ein bisschen, hat er seine Meinung geäussert. Ich glaube, er hat sehr klare Vorstellungen. Er ist aber auf der anderen Seite sehr liberal vom Gedankengut, dass er will, unternehmerisches Denken und Handeln ins Zentrum setzen. Und er ist, was ich extrem schön finde, immer sehr auf dem Boden geblieben. Ist irgendeine Person, die noch mit seinen Kollegen von der Jugend ab und zu Tennis spielen oder in die Berge wandern. Ist nie abgehoben, wie viele von diesen Leuten, die eigentlich sehr reich geworden sind, dann irgendwo ganz in einer anderen Welt leben.
Warum ist er eigentlich ausgewandert? Er hat ja die Schweiz verloren, obwohl das Vermögen tatsächlich alles aus Firmen, die zusammen ramisiert wurden in der Schweiz, stammt. Zwar hat er eine amerikanische Firma verkauft, eben Johnson & Johnson. Warum ist er auf Amerika gegangen, leben und wohnen?
Ja, ich nehme an, das war eigentlich auch ein Zufall gewesen, oder? Er hat irgendwo nach dem Studium Bauingenieur studiert, ist aber eigentlich gar nicht als Bauingenieur tätig gewesen. Hat sich zwar aber immer sehr für Gebäudearchitektur interessiert und das ist ihm wichtig gewesen, dass Firmen so sind, dass die Leute sich wohlfühlen drinnen. Und dann hat er relativ schnell so einen Job gehabt, wo man heute wahrscheinlich gar nicht mehr überkommt, wo er als junger Ingenieur plötzlich muss in der Türkei eine neue Fabrikation aufbauen von einer Firma. Und so ist er eigentlich in eins ins andere hineingeschlittert. Und am Schluss ist halt die Chance, die er gepackt hat in den USA gewesen, mit Synthes, wo er nachher natürlich auch sehr stark mit der Schweiz zusammengearbeitet hat.
Mischt er sich bei Ihnen direkt ein? Sagt er Ihnen, er sei gewartet, jetzt wollen wir endlich das Flugtaxi haben?
Er mischt sich schon ein, aber nicht so, so ganz konkret. Aber er hat sehr klare Vorstellungen. Oder er hat ja an verschiedenen Orten auch eben Hochschulen Finanzierungen gemacht.
Auch in Amerika, ganz ja. massiv.
Und dort hat er schon eine klare Vorstellung. Und er mischt sich auch schon ein mit ganz pointierten Bemerkungen, was er will und was er nicht will und wo das muss besser werden.
Wie ist das so abhängig eigentlich von so einem Megamäzen? Da ist ja die Chance da, dass er mal verrückt wird, oder? Dass sie irgendetwas machen, was sagt, das passt mir jetzt gar nicht. Und dann tut er die Mittel abknapsen. Oder sind die Mittel über viele, viele Jahre irgendwann von einer Bank hinterlegt?
Nein, ich meine, grundsätzlich könnte das schon sein. Er hat das auch schon gemacht, wenn er das Gefühl hat, dass die Leute, die Mittel gesprochen hat, wirklich nicht das machen, was abgemacht ist. Dann kann er auch relativ radikal abklemmen, was aber auch richtig ist. Aber sonst ist es nicht so, dass er wegen irgendetwas, was ihm nicht passt, dann einfach stoppt. Er gibt einem sehr viel Freiraum. Er will, dass man die Vision vorantreibt, die man mit ihm zusammen definiert hat. Und dann hat man genügend Freiraum und kann wirklich auch etwas umsetzen.
Sind Sie direkt mit dem Herrn Weiss zusammen und machen Sie gemeinsam die Definition für die Stiftung und für das Institut? Oder geht das wirklich über die ETH-Leitung eigentlich kochieren?
Eigentlich sind wir schon direkt. Hans-Jörg Weiss hat immer so eine spezielle Art, wenn er irgendetwas macht an einer Hochschule, ist immer wichtig, dass er zuerst Personen kennt, die das umsetzen. Und das heisst, definiert wird das jetzt im Beispiel von der ETH Zürich und Uni Zürich, da haben wir zusammen etwas, ist der Simon Hörstrup, den er kennt hat, ein Kollege von mir, der das zusammen mit mir leitet und ich. Uns hat er gekannt, uns hat er vertraut. Und hat zum Beispiel auch das Gefühl gehabt, es wäre sehr spannend, dass die ETH und die Uni zusammenarbeiten, Medizin und Technologie zusammenarbeiten, was nicht ganz so einfach ist. Man kann sich vorstellen, es ist nicht so einfach, Mediziner mit der Ingenieur zusammen Sachen entwickeln, aber ich habe das immer sehr geschätzt, dass er das wirklich wollte, weil es ist etwas sehr Spannendes, sehr gut und es gibt neue Möglichkeiten und der Weg ist am Anfang ein bisschen steinig und nachher ist es viel erfolgreicher noch.
Die sind Sie eigentlich von dieser Stiftung angestellt und gar nicht von der ETH?
Nein, es ist so, dass es ist jetzt so konstruiert, dass es eine Stiftung Weiss Zürich Foundation gibt, wo die Mittel dann an die Uni und die ETH in Projekte hineingeht. Und ich bin angestellt an der ETH und mein Kollege Simon Hörstrup ist an der Uni angestellt. Und wir leiten das Weiss Center und das wird einfach alimentiert eigentlich über die Stiftung in Zürich.
Und das heisst, dass die Studenten von der Uni und von der ETH arbeiten auch miteinander zusammen?
Genau, ja.
Was macht das denn? Aber die machen nur Medizin an der Uni und ihr macht nur Maschinenbau und Elektronik und Robotik? Oder gibt es auf beiden Seiten denn beides?
Ja, es gibt natürlich der ETH schon immer mehr Sachen, die ganz neu in die Medizin hineingehen. Aber es ist schon viel so, dass man sagt, man tut sich ergänzen und es zeigt sich, was neue Technologien im Medizinbereich und wir haben dort den Fokus auf regenerative Medizin. Und da geht es darum, irgendwelche Sachen zu entwickeln und die müssen nachher produziert werden. Die müssen in Serie produziert werden. Zum Beispiel, wir haben ein Projekt gehabt, das jetzt schon als Startup unterwegs ist, Cutis, wo es darum gegangen ist, Haut außerhalb vom Körper, praktisch im Labor, aufwachsen zu lassen, dass Leute, die Verbrennungen haben, dann wieder die Haut zurückgeben können. Und dort braucht es am Schluss eine ganze Maschine dahinter. Also man nimmt eigentlich Haut vom Mensch, ein kleines Patch, und lässt das wachsen, außerhalb vom Körper. Und das ist am Schluss Medizin, aber es ist eigentlich fast mehr Technologie. Und man kann sagen, es ist schon fast ein Roboter, so ein System.
Eben, das war meine Frage gerade, oder? Das hat ja mit Robotik eigentlich jetzt für mich nichts mehr zu tun, oder? Sondern das ist Biologie, Chemie vielleicht noch ein bisschen dahinter. Aber mit Robotik hätte das überhaupt nichts zu tun, oder?
Ja, das Weiss Zürich hat zwei Schwerpunktsthemen, regenerative Medizin und Robotik. Und im ersten Moment hat man das Gefühl, die haben ja nicht viel miteinander zu tun. Man kann ja vielleicht auch sagen, im Start hat es wirklich mehr mit Personen zu tun gehabt, weil es fühlt, es braucht Technologie und es braucht Medizin und er hat die Leute gekannt. Aber es hat sich gezeigt und dort hat er ein gutes Gespür, dass es eigentlich extrem eine wertvolle Kombination ist. Weil vor allem Medizinprojekte, die können wir enorm unterstützen, von der Robotikseite her, wo dann genau die Maschinerie, die es eigentlich braucht, und die Geräte, die es braucht, zum Beispiel um die Zellen außerhalb vom Körper wachsen, oder zum Beispiel eine Leber wieder zu reinigen, dass sie genutzt werden kann als Donationsleber, außerhalb vom Körper. Und da ist auch eine Maschine dahinter, die wird die Leber gereinigt. Sie wird auch auf eine Art so gehalten, wie sie im Körper drin wäre. Da muss zum Beispiel die Leber auch sich immer ein bisschen bewegen, weil die Leber kann nur richtig wachsen, wenn sie eigentlich sich wie im menschlichen Körper fühlt.
Aber das ist ja fast eher Industrierobotik. Und das ist etwas, was Sie sagen, die Industrierobotik ist so ein bisschen am Ende. Es wird vermehrt wird KI einfließen. Das heisst, die Roboter sind multifunktional und nicht nur in einer linearen Abwicklung drin. Und das, was Sie aber jetzt beschreiben, ist doch dann eher eine lineare Abwicklung. Also die Leber muss mal gedreht werden und dann muss sie wieder aufgeheizt werden oder was auch immer.
Ja, absolut. Das ist mehr Industrierobotik. Und das ist das, was wir beitragen von der Robotikseite an die Medizinprojekte. Aber wir haben auch reine Robotikprojekte in dem Wyss Zürich. Und da geht es zum Beispiel um Drohnen. Das ist eine Firma, die in der Zwischenzeit Wingtra, die zwischenzeit etwa 150 Mitarbeitende hat und weltweit so Drohnen verkauft, um Luftaufnahmen zu machen für die Landwirtschaft, für Geometer und so weiter. Oder wir haben Laufroboter, die Inspektionen machen können.
Bei der Robotik, die haben vielleicht fast so ein bisschen reingeschummelt, in das Weisse ein bisschen. Er kommt ja aus der Medizin, also das ist Medizintechnik, das sind Platten, die gemacht sind worden. Wenn jemand das Bein gebrochen hat, dann kann man dort das reinschrauben. Und dort kennt er sich natürlich für sie und hinter sie aus. Und in der Robotik, der hat er ja eigentlich keinen Bezug gehabt dazu.
Ja, der Bezug ist wahrscheinlich nicht so gross, aber ich glaube, er hatte die Vision gehabt, dass Technologie für die Zukunft der Medizin extrem wichtig ist. Und das war bei Synthes ja auch. Am Schluss ist es zwar Medizin, aber es sind Platten, es ist Mechanik, es sind Schraubenplatten. Und es ist auch darum gegangen, wie kann man die herstellen. Das ist hier in der Gegend. Hatte die Firmen gehabt, wo zum Beispiel die Fertigung von Schrauben, wo sehr spezielle Materialien sind, so Titanlegierungen, und die braucht ganz spezielle Werkzeugmaschinen, wo die können herstellen, effizient und schnell. Und da ist er eigentlich auch sehr nah in diesen Maschinen und Technologien drin gewesen. Und ich glaube, er hat sehr früh gesehen, dass es noch eine Stufe weitergeht, dass effektiv Medizin noch wesentlich mehr Technologie braucht.
Wir sind hier in der Region Solothurn, Sie haben es angesprochen, ein Studio, und da sind wir eigentlich ein bisschen enttäuscht. Also Johnson & Johnson hat das übernommen und hat nachher die ganzen Produktionen abgesondert oder ausgesondert. Johnson & Johnson hat gesagt, wir machen Entwicklung und Verkauf, das ist bei uns, aber eigentlich sind wir keine Produktionsfirma, das tun wir immer aussondern. Und das ist nachher in eine Firma reingegangen, die weltweit eigentlich tätig ist. Dann könnte man auch Milchtüten zum Produzieren geben oder irgendwelche Prozessoren. Das ist eigentlich egal, oder? Das ist völlig wurscht. Jetzt machen sie einfach hier Medizintechnik. Und die tun natürlich das dermassen effizient probieren abzuwickeln, dass das auch Arbeitsplätze kostet. Und was für mich so ein bisschen die Frage ist, es ist doch immer gut, wenn Forschung und Entwicklung und Produktion nöch sind zueinander, oder? Und wenn man die wirklich in komplett divergierende Firmen ausgründet, dann muss man fast sagen, und wir müssen uns dann vielleicht einmal pro Jahr noch treffen. Oder? Und das machen sie ja, sie bringen ja ihre Entwicklung von der ETH bringen sie ja ins Leben raus. Und das ist etwas, wo wir dann ein bisschen als schräg anschauen, oder?
Ja, ich meine, das ist natürlich sehr häufig so, oder? Wenn eine unternehmertriebene Firma, wie es mit Hans-Jörg Wyss war, Synthes, in eine grosse Firma aufgeht, wird sehr viel geändert. Ich persönlich bin auch der Meinung, man muss Technologien zusammenhalten, man muss die Entwicklung und die Fertigung am gleichen Ort haben und möglichst näher verzahnt ineinander haben. Ich nehme auch an, dass der Teil von der Synthes gar nicht mehr so gut läuft wie früher innerhalb von Johnson & Johnson, weil das einfach die Innovationskraft nachher fehlt. Hans-Jörg Wyss hat extrem gut gewusst, dass am Schluss geht es ja um Menschen etwas zu machen, seine Leute sind. Und er selber war sehr häufig in der Operationssaal und hat zugeschaut, wie die Mediziner irgendeinen Knochenbruch flickert. Und dort sind die Ideen gekommen, wie man es verbessern kann. Und das passiert in grossen Firmen viel weniger. Und dann kommt halt dann wieder eine nächste kleine Firma. Es gibt wieder so einen kleinen Spin-out, wo jetzt wirklich Fertigung macht für medizinische Platten und Schrauben und so weiter in der Gegend hier, wo ehemalige Mitarbeiter von Synthes das wieder weitertreiben.
Jetzt gehen wir doch zur eigentlichen Robotik. Und Robotik hat letztlich etwas mit Physik zu tun. Und Physik geht ganz stark auch in die Politik hinein. Also wir reden über Atomkraftwerke beispielsweise. Oder? Und das hat ja ganz klar etwas mit Physik zu tun, das hat dann zuletzt etwas mit Abfall zu tun, das hat etwas mit gefährlich zu tun. Aber letztendlich ist es halt und bleibt Physik. Ärgern Sie sich manchmal, wenn Sie mit Politikern reden, und zwar Politiker, die hochrangig sind, die weit oben sind und wirklich etwas zu melden haben, werden Sie denen nicht alles sagen, lass jetzt mal, wir treffen uns in 6 Monaten wieder und gehen jetzt noch mal zu deinem Chemielehrer, ein bisschen Physik lesen und schauen. Und dann reden wir wieder darüber und dann können wir schauen, ob dieser politische Vorstoß überhaupt einen Sinn macht oder nicht.
Ja, ich meine, das ist natürlich in vielen Bereichen, dass Gesellschaft und vor allem Politik vielleicht die ganz komplexen Zusammenhänge nicht mehr versteht. Es ist natürlich auch noch schwierig. Ich meine, Energietechnik ist jetzt die Frage, wir haben genügend Energie von der Sonne. Ich meine, grundsätzlich haben wir in der Schweiz genügend Energie, die von der Sonne kommt. Nur muss man sich bewusst sein, dass die Sonne eben nicht immer scheint und dass man dann automatisch die Energie muss speichern muss. Effiziente Speicherung ist immer noch sehr schwierig. Wir haben in der Schweiz den Vorteil, dass wir einen Teil in Wasser, in Pumpspeicherwerk aufpumpen können. Aber das löst auch nicht das ganze Problem. Und darum ist es manchmal so ein bisschen schnell aus der Hüfte geschossen. Man tut es einfach an Orten bei der Autobahn Solarzellen an und nachher ist das Problem gelöst. Und das ist bei weitem nicht der Fall, weil wir dann im falschen Moment zwar viel Energie haben, aber wir nicht speichern können. Und dann, wenn wir sie brauchen, haben wir sie nicht, weil die Sonne nicht da ist.
Also das Thema ist ja ein 1-zu-1-Thema. Also das sollte eigentlich jeder begreifen. Oder? Also wir haben am 31. Juli zu viel Energie und wir haben nachher im November, Dezember zu wenig Energie. Und dann muss es irgendwie gespeichert werden. Und dann kommen ja so Ideen, dass man ganze Quadratkilometer aufmacht und Pässe einbaut und das Wasser auf 90 Grad erwärmt. Das ist ja wunderbar, oder? Aber die Frage ist, was das kostet, so ein Riesenpass einbauen. Das Ganze mit den Akkumulatoren ist auch nicht irgendwie gelöst. Das ist viel zu gross und braucht viel zu viel Platz. Und die haben auch irgendeine gewisse Lebensdauer, die fertig ist. Also man kann das diskutieren, solange man will. Es ist einfach so, man hat eine Winterlücke. Und über die Winterlücke muss man doch einfach rational diskutieren können. Und das findet nicht statt.
Ja, es findet natürlich zu wenig statt, weil es einfach so Interessensgruppen haben, die ihr Ziel im Kopf haben. Ich meine, man will natürlich auch die Umwelt schützen und gleichzeitig, wenn man Klimawandel will, reduzieren und dort einen Einfluss haben, müssen wir wahrscheinlich gewisse Kompromisse eingehen. Dass wir Solarzellen in den Bergen haben, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Stau.
Aber jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Solarzellen hätten wir ja dann irgendwann genug, vermutlich, oder? Wenn 5,5 Millionen Häuser Solarzellen auf den Dächern oben haben, dann haben wir genug, oder? Dann braucht es ja vielleicht die Alpen nicht einmal dazu. Aber es ist einfach so. Nachher wird es November und es wird neblig und es wird nicht mehr so sonnig und dann haben wir ein Problem. Dann können wir noch so viele Solarzellen in den Alpen oben haben.
Ja, das Schöne ist natürlich, dass in den Alpen viel mehr Sonne scheint im Winter. Im Alpenbereich kann man bis zu 4-5 Mal mehr Sonnenenergie gewinnen im Winter als in tiefen Lagen. Und das muss man einfach berücksichtigen. Oder? Man hat dann einfach die Solarzellen zwar, wenn es alles gut ist, hat man in der Unterlage das auch, aber man hat im Winter sehr reduzierte Produktion von Strom. Und wenn man im Winter auch genügend hat, und das kann man machen mit Solaranlagen in den Bergen, dann kann man sie zwischenspeichern. Einen Tag, Nacht speichern, das kann man Ende sich vorstellen. Das kann man am Schluss vielleicht auch noch die Autos brauchen, die Elektroautos. Kann man mit Pumpspeicherwerk speichern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man es speichern kann. Aber man kann nicht von einer Saison zur anderen speichern. Das ist extrem aufwendig. Oder? Das kann man natürlich, das wird auch zum Teil passieren, dass man das halt dann wieder in Brennstoff macht, dass man effektiv aus der Sonnenenergie Brennstoff erzeugt und dann wieder verbrennt oder irgendwo mit anderen Möglichkeiten, die wieder zurückkommen. Aber der Kreislauf ist sehr ineffizient. Das heisst, dort lohnt sich schon nur die Energie, die wir einfach zu viel haben. Und die tun wir halt dann irgendwo in Wasserstoff verwandeln und wieder zurücknutzen. Aber da verlieren wir irgendwo 60% von der ganzen Energie in dem
Kreislauf. Es ist nicht wahnsinnig effizient und vor allem die ganzen Speichertechnologien sind sehr kompliziert, weil wir haben hohen Druck, damit der Wasserstoff flüssig transportiert werden oder von A nach B kann übergeben werden, gibt es eine komplizierte Technologie. Eigentlich müssten ja jetzt die Politiker, die sehr umweltbewusst sind und für die alternativen Energien kämpfen, müssten ja eigentlich denen, die jetzt wieder ein Atomkraftwerk wollen, um den Hals fallen. Weil sie lösen ihnen eigentlich das Hauptproblem. Sie können sagen, okay, am 31. Juli oder von mir aus im Juni oder was auch immer, wenn es halt schön Wetter ist, haben wir eh so viel Strom, dann kann das Atomkraftwerk auf ein absolutes Minimum runter. Und aber dann, wenn es wirklich 2, 3, 4 Tage schlecht Wetter ist und die Speicher, die klassischen Speicher, die wir jetzt davor reden, halt nahezu leer sind, dann kommt das Ding und hilft. Das heisst, der Konsument merkt gar nichts, dass jetzt im Moment halt die alternative Energie nicht mehr so wahnsinnig vorhanden ist. Und ich habe von einer ETH-Professorin, einer Kollegin von ihnen, habe ich ein Interview gehört, wo mich mega spannend gedacht hat. Also sie hat eigentlich immer Jo gesagt, die Interviewerin hat gefragt, ich sage, sind die Atomkraftwerke vierter Generation sicher? Hat sie gesagt, ja. Okay. Und hat sie wollte nachfragen und hat sie einfach erklärt, warum es das so ist. Oder? Nachher, wie sieht das aus mit der Endlagerung nachher und so weiter? Hat sie gesagt, ja. Also relativ klar und dezidiert. Und hat gesagt, die Forschung ist so weit, dass so ein Viertgenerationen-Atomkraftwerk für die Bevölkerung kein Problem mehr erzeugt. Weder beim Abfall, noch wenn ein Flugzeug draufgeht, noch bei einer Kernschmelze, egal was, das hat man absolut total im Griff. Und jetzt müssten ja wirklich die CO2-Leute, die sagen, es darf kein CO2 mehr gemacht werden, müssten doch jetzt eigentlich denen um den Hals fallen. Ist das nicht auch ein bisschen eure Aufgabe, die Politiker hier ein bisschen zu trainieren?
Ja gut, ich bin jetzt nicht der Fachmann in diesem Bereich, aber als Ingenieur hat man das Gefühl, man verstehe vor allem etwas. Ich würde das auch gleich sehen, dass die nächste Generation von Atomkraftwerken das Risiko noch wesentlich kleiner ist. Und dass man eigentlich wahrscheinlich den Weg in CO2-neutrale Energie in der Schweiz nicht ohne das schafft. Und die Bandenergie brauchen wir einfach. Wir sind ja eigentlich heute mit der Atomkraftwerk gar nicht so weit weg von dem, dass wir mindestens elektrisch CO2-neutral sind. Und wenn wir jetzt das aufgeben, haben wir einfach sehr viele andere Probleme und so schnell können wir die Alternativen auch nicht aufbauen. Und ich glaube, man muss es wirklich noch einmal anschauen. Und ich persönlich wäre froh, wenn wir das ohne Atomkraftwerk machen könnten. Aber wir müssen irgendwo am Schluss alle noch den Kompromiss finden. Und ich glaube,
das Physikbuch für ihn, oder?
Genau. Und es ist natürlich schon eine Energiequelle, die eigentlich sehr wenig ausser man hat eine Kernschwelze wie Fukushima zum Beispiel, das ist dann schon ein bisschen grösser. Wenn es das nicht mehr gibt, hat man eigentlich die Abfälle. Und die Abfälle, da habe ich schon immer gesagt, die Abfälle sind aus meiner Sicht nicht so ein Riesenproblem. Das sind nicht riesige Mengen. Oder? Wir haben auch viel größere Probleme mit Abfällen, mit dem ganzen Plastik im Meer.
Und Chemie und so weiter.
Genau, oder? Weil die Abfälle, die kann man kontrolliert. Da gibt es keine Kernschmelzen mehr. Gefahren. Es sind Gefahren, dass vielleicht irgendetwas versucht wird vom Wasser. Aber man kann das sehr kontrolliert ablegen. Das sind nicht riesige Volumen. Das ist immer noch sehr beschränkt, die Menge von diesen Abfällen. Und darum habe ich das Gefühl, dort sind irgendwo so Ängste in der Gesellschaft auch, die wahrscheinlich falsch sind. Aber es ist vielleicht verständlich, oder? Radioaktivität ist irgendetwas, was man nicht kann spüren und messen kann. Aber in vielen Orten ist es so, dass man im Kanton Uri haben wir relativ höhere Radioaktivität, natürliche. Und mit dem leben die Leute einfach. Und das hat vielleicht ab und zu ein bisschen Einfluss. Und ich glaube, das müssen die Leute auch verstehen. Und am Schluss geht es um Kompromiss und das Abwägen für die verschiedenen Elemente.
Genau. Es hat wahrscheinlich auf dieser Weltgeschichte auch natürliche Atomkraftwerke gegeben. Also Uran, der da verstrahlen und in der Erde eine Art Kernaustausch davon machen. Und damit hat man ein Atomkraftwerk gehabt. Und dort kann man ja messen, tatsächlich heute noch, dass dort Aktivitäten gewesen sein muss. Aber es gibt gleich eine Menschheit. Oder? Die ist nicht ausgestorben wegen dem.
Und die beste Energiequelle ist natürlich die Sonne. Das ist eigentlich auch nicht weit weg vom Atomkraftwerk. Das ist einfach Fusion. Das wäre natürlich noch schöner, wenn man die in den Griff bekommt. Das braucht aber wahrscheinlich, wenn überhaupt je möglich, noch sehr lang. Aber dann wäre natürlich eigentlich das Energieproblem praktisch gelöst.
Genau. Nutzen wir die Sonne, solange es sie noch gibt und uns auch noch gibt. Herr Professor Siegwart, jetzt eigentlich gehen wir zur Robotik über. Und ich will trotzdem auch die Energie übernehmen. Ein Flugtaxi. Das wünschen wir uns alle. Wir wollen kennen, wir wollen im Stau stehen. Jeder sagt, es ist ja blöd, dass wir die Autobahn nicht mehr ausbauen. Wir gehen jetzt in die Luft. Und dann machen wir Flugwege. Und das Flugtaxi ist sogar autonom, weil der Herr Sigwart hat Software entwickelt, wo das Flugtaxi von A nach B autonom bringt. Das kommt mich abholen, ich steige bequem ein. Ich lese noch die Zürich-Zeitung, wo Sie ja im Verwaltungsrat sind, oder während der Zeit, wo das fliegt. Und es tut mich sicher abliefern. Ist das energietechnisch überhaupt machbar? Und wo stehen wir eigentlich bei diesen Projekten?
Grundsätzlich wäre es technologisch im Gesamtsystem schon langsam machbar. Oder das autonome Fliegen ist denkbar, aber es sind sehr viele Hürden. Ich meine, zuerst vielleicht einfach mehr die Akzeptanz. Oder? Ich meine, wir haben in der Luft dann plötzlich sehr viele Fluggeräte. Und wir wissen, dass Helikopter zum Beispiel relativ laut sind. Wenn man ein Flugtaxi hat, reist man mindestens von einem Teil Helikoptermodus. Das heisst, zum Landen und Starten muss ein Helikopter sein, sonst braucht man ganz viele Flugplätze. Und dort sind sie laut. Und man kann sie leiseliger machen, aber das hat eine physikalische Grenze, dass man leiseliger heisst, typischerweise andere größere Propeller und weniger höhere gute Wirkungsgrad. Das heisst, sie sind wesentlich weniger effizient. Und das Zweite ist natürlich generell, ein Helikopter ist etwa fünfmal weniger effizient als ein Flächenflugzeug. Also müsste man eigentlich mehr auf der Flächenflugzeugseite sein und das betreiben, aber gleichzeitig vertikal starten und landen. All die Kombination hat Limitierungen. Es gibt heute verschiedene Firmen, die zum Teil sehr viel Geld bekommen, auch in Deutschland, wo dann so die Ideen von den kleinen Drohnen, wo man Luftaufnahmen macht mit vier Propellern, einfach aufskaliert. Und das ist ein völliger Blödsinn, physikalisch, weil die sind höchst ineffizient. Heutige Helikopter, die effizient sind, die haben einen Propeller. Der dreht relativ schnell, dass sie möglichst mit einem kleinen Propeller gleich genügend Auftrieb und Nutzlast können erzeugen. Und an der Spitze ist es fast Schallgeschwindigkeit zum Teil am Propeller. Und das ist eigentlich physikalisch immer noch wahrscheinlich fast das Optimalste. Und wenn man plötzlich ein System hat mit 20 Propeller, dann ist es automatisch viel weniger effizient.
Wenn wir vielleicht einen kleinen Schritt machen, Sie sagen jetzt, der Helikopter mit einem grossen Rotor, der ist sehr effizient. Der kann ja auch zum Beispiel sehr hohe Lasten, also es sind Tonnen, die hier gelüpft werden. Man sieht, in den Bergen innen sieht man, dass die dort wirklich mega schwere Sachen lüpfen. Manchmal sieht man sogar eine Kuh, die gelüpft wird. Oder? Man sieht in Kriegsgebieten, dass Panzer umeinander transportiert werden. Also da scheinen grosse Lasten möglich zu sein. Ist denn eine Zwischenform denkbar, dass es wenigstens kein Pilot mehr braucht im normalen Helikopter, dass ihre Technologien in einen klassischen Helikopter eingebaut wird und der fliegt halt von A nach B?
Absolut, das ist denkbar. Es ist natürlich die Frage, macht es Sinn oder ab wann macht es Sinn? Ich habe zum Beispiel das Gefühl für Transport, oder? Ich meine, wenn man irgendwo eine Berghütte baut, hat man heute relativ viele Flüge, wo ein Pilot drin ist. Ich nehme an, dass das in 15 Jahren vielleicht dann so ist, dass es autonome Geräte sind. Das hat auch den Vorteil, dass man mehr Nutzlast hat für den gleichen Energieverbrauch, weil es braucht keinen Pilot drin, es braucht auch die Sicherheit für den Pilot nicht drin. Und das wird sich wahrscheinlich schon umsetzen, dass man da weiterkommt.
Aber es braucht viel mehr Sicherheit nachher für alle, die unter der Flugroute wohnen.
Ich glaube nicht unbedingt. Ich meine, man hat ja schon lange herausgefunden, dass in den meisten Systemen, auch im Autoverkehr, der Mensch das grösste Risiko ist. Aber es braucht natürlich eine lange Testphase. Es braucht dann auch Systeme, die effektiv mit ganz speziellen Situationen gleich umgehen können. Und das ist nicht ganz so einfach anzubekommen. Das sieht man jetzt auch in den autonomen Fahrzeugen, wo man immer schon das Gefühl hat, ja, das kommt jetzt morgen, aber es kommt jetzt immer so sehr langsam. Die fahren jetzt zwar in San Francisco umeinander als Taxi, aber die sind immer noch nicht fähig, da irgendwo in ein Bergdorf in der Schweiz hochzufahren, zuverlässig. Die werden dann plötzlich irgendwo blockiert sein, weil es ein eng ist und sie vorsichtig fahren und so weiter. Und das ist natürlich beim Fluggerät auch das Gleiche. Aber grundsätzlich ist natürlich das Fliegen einfacher. Sobald man in der Luft ist, hat man praktisch kein Objekt, keine Kollisionsgefahr, außer mit anderen Fluggeräten. Das kann man gute Griffe bekommen. Kritisch ist an den beiden Enden, wenn man irgendwo landen will und dann ist plötzlich irgendeine Situation, die schwierig ist zu handeln.
Kann man in den nächsten 20 Jahren das alles erwarten? Ist in 20 Jahren das Flugtaxi Realität? Mit Flächenflug und Kombinationen aufsteigen wie ein Lift? Oder ist es etwas, was ich eigentlich gar nicht mehr erleben würde? Was ich zwar meine, ich wüsste, wie es könnte gehen, aber ich werde es nie mehr sehen, effektiv, in der Produktion.
Ja, in den nächsten 20 Jahren wird das absolut möglich sein. Es ist dann am Schluss mehr eine gesellschaftliche Frage, für was setzt man das ein, wie setzt man das ein. Ich meine, die Technologie ist eigentlich heute bereit für so etwas. Es braucht natürlich immer dann sehr lange für die Zulassung und so weiter. Aber es ist dann mehr die Frage, was wo die Gesellschaft, wie viele Fluggeräte wollen wir in der Luft haben. Es hat ja die Idee gehabt, dass man Päckchen verteilt mit Drohnen. Ich glaube nicht, dass das breitflächig kommt, weil die Bevölkerung sich würde wehren. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich auch wehren dagegen.
Meine, also wenn man so eine Drohnenstrasse oben an sich hätte,
ja,
meine, wo alle 3 Sekunden eine Drohne drüber genau. fliegt. Ja?
Ja. Und es gibt natürlich dann auch, das Volumen macht natürlich etwas aus, auch wenn dann die sicherer sind als ein Mensch, der vielleicht einen Helikopter fliegt. Aber wenn man irgendwo 10'000 Mal mehr so Geräte in der Luft hat, gibt es halt ab und zu einen gleichen Unfall. Und dann wird das natürlich sofort wieder auch ein Element sein, dass sie vorangestellt wird. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist die Lärmbelastung. Die Helikopter sind heute laut, das wissen wir. Die Flächenflugzeuge können viel leiser sein. Und wenn man so Drohnen-Transport macht, muss man vertikal können starten. In dieser Phase ist es laut. Und wenn es ganz leiselig müsste sein, das ist denkbar, dass es wesentlich leiseliger ist. Aber das hat den Nachteil, dass man ganz grosse Propeller braucht, die langsam dreht. Und dann ist die Effizienz noch viel, viel tiefer. Das heisst, es ist aus meiner Sicht nicht so einfach lösbar.
Könnte man nicht einfach in höhere Sphären aufsteigen und den Lärm dort oben machen?
Ja, man muss ja immer wieder durchdringen, wenn man will.
Start und landen.
Ja, genau. Und das ist ja das, was die Leute akzeptieren. Ich meine, ich glaube, es akzeptiert jeder, dass der Helikopter zumindest in Zürich auf dem Spital, Unispital landet, weil das geht um Menschenleben zu retten. Man akzeptiert auch, dass die Transporte vielleicht in Berghütten gemacht werden mit Helikoptern. Aber wenn dann am Nachbar, wo jeden Tag 20 Päckchen hat von irgendeinem Online-Shop, 20 Mal ein Helikopter anfliegt, der zwar nicht so laut ist wie ein grosser Helikopter, aber auch nicht ganz vernachlässigbar ist, da gibt es wahrscheinlich sehr schnell Opposition.
Wie sieht es aus mit den humanoiden Robotern? Also das ist ja das, was wir uns wünschen daheim, oder? Dass ich jetzt hier im Büro könnte aufs Knöpfchen drücken und sagen, es soll endlich wieder mal gesucht werden. Und da kommt nicht einfach so eine Sugi da, der nicht über die Schwellen rüberkommt, sondern dann steht einer auf, nimmt den Staubsauger in den Finger und tut mir das tiptop durchfiddeln, tut auch den Tisch auf die Seite und den Stuhl auf die Seite und geht dort auch noch saugen und dann tut er Feucht aufnehmen. Und nachher merkt er, jetzt kommt er dann heim in einer Stunde, jetzt muss ich kochen. Und ich habe gerne am Bett immer noch ein Glas Wasser, oder? Dass wenn ich aufwache, nehme ich schnell einen Schluck Wasser. Das weiss er auch noch, dass man das herstellen muss, spätestens um 10 Uhr zu oben oder so. Wann ist das so weit?
Oder der Universalroboter, wie man sich das vorstellt, Humanoid-Roboter, der wahrscheinlich menschenähnlich aussieht, da gibt es ja immer wieder Projekte. Wenn so ein erster grosser Hype hat es eigentlich um die Jahrtausendwende gegeben. Da sind die Japaner vor allem auf den Markt gekommen, nicht auf den Markt, aber eigentlich haben sie mindestens so Prototypen gezeigt. Honda, Toyota hat so ein Gerät gehabt. Und dann ist eigentlich wieder eine Ernüchterung gekommen. Und jetzt in den letzten Jahren ist plötzlich die künstliche Intelligenz auftaucht und dann hat man plötzlich wieder Hoffnung, dass man jetzt das gleich schafft. Aber ich persönlich bin sehr skeptisch, dass man in den nächsten 20 Jahren mit den Drohnen, wie gesagt, da kann man viel erreichen in den nächsten 20 Jahren, aber der Humanoid-Roboter ist noch viel komplexer. Und man muss sich einfach vorstellen, der Mensch, wir sind unheimlich gut in Situationen zu analysieren, die Welt verstehen. Wir sind auch taktil und in der Fingerfertigkeit extrem gut. Eine Roboterhand ist bei weitem noch nicht dort, wo der Mensch ist. Und da braucht es noch sehr, sehr viel Forschung, bis das machbar ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass wahrscheinlich einfach mehr Automatisierung kommt mit Geräten, die zwar Roboter sind, aber die spezifische Aufgaben haben. Weil das können die Roboter heute schon gut. In der Industrie bauen sie Autos zusammen. Daheim tun sie mindestens dort, wo sie nicht höhere Teppiche haben, auch Staubsaugen.
Aber es sind immer noch funktional zugeordnete Computer.
Genau. Also
die haben eine Aufgabe in der Autoindustrie. Also das ist ganz faszinierend, wenn man so ein Fliessband machen kann, schauen kann. Die wahnsinnigen Bewegungen, die machen und vor allem, wie gross die sind. Also ich habe mal dürfen bei BMW in die Produktion reingehen. So ein ABB-Roboter, der ist, ich weiß auch nicht, 5, 7, 8 Meter hoch zum Teil. Oder? Das sind Wahnsinnsdinger. Und in einer Höllengeschwindigkeit gehen die von links nach rechts. Aber es ist immer noch so, die haben trotzdem eine gewisse lineare Aufgabe, die machen.
Genau. Genau. Und das ist natürlich eigentlich ein riesen Vorteil, weil es viel weniger komplex ist. Das heisst, die haben die Aufgabe und man kann den Roboter designen, man kann die Sensoren entsprechend auswählen, die genau die Aufgabe bestens erfüllen. Und viele von diesen Aufgaben machen die Roboter besser als wir Menschen. Wo wir extrem stark sind, ist die Diversität, die wir haben. Wir können ganz verschiedene Situationen verstehen, wir können ganz verschiedene Aufgaben erfüllen. Und dort kommt alles zusammen. Oder? Wir haben, ein Roboter hat heute, ein humanoider Roboter, vielleicht irgendwo 20 bis 30 Motoren drin. Wir Menschen haben viel mehr Muskeln und Gelenke und Feingliedrigkeit. Wenn man das menschenähnlich machen will, braucht es ja noch einen Riesenschritt. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich gesellschaftlich auch nicht unbedingt das Ziel muss sein. Wir haben so viele Aufgaben noch, die eigentlich mühsam sind, die aber repetitiv sind. Und dort sollte die Roboter kommen. Also ein Beispiel: In der Landwirtschaft hat man zum Teil sehr mühsame Aufgaben im Feld. Dort können die Roboter sehr viel machen, aber die sind immer noch nicht universal, sondern spezifisch oder irgendwo in Minen. Wenn man Gold abbaut in Südafrika, dort ist es unheimlich unmenschlich und nicht menschenwürdig, wenn man dort unten arbeitet. Sehr heiß, sehr schlechte Luft. Das sollte man automatisieren, dass man die Leute aus diesen Umfeldern rausnimmt, die wirklich nicht menschenwürdig sind.
Es gibt ja Roboter, die sich bewegen. Es gibt ja auch eine Schweizer Firma. Ich glaube, ein Spin-off, was sie auch mitgemacht haben. Bei Anybotics haben sie auch mitgemacht. Und dort ist der Dani Gutenberg, ich glaube, auch investiert drin. Und er hat immer gesagt, es gibt mal ein Unicorn. Ein Unicorn ist eine Firma, die über eine, ich glaube, eine Milliarde wert ist. Wo stehen wir dort?
Ja, meine, die entwickeln sich eigentlich sehr gut. Entwickeln. Die haben aber auch im Anwendungsbereich sind im Moment für die Inspektion, dass sie irgendwo in Umgebungen, wo der Mensch nicht sein sollte oder wo es gefährlich ist für den Mensch, Inspektionen machen irgendwo. Und als nächstes können sie dann vielleicht auch kleine Reparaturen machen. Aber das ist viel schwieriger, das ist noch eine Stufe mehr. Und das entwickelt sich eigentlich gut. Es sind etwa 150 Mitarbeiter.
Aber die sind immer noch in der roten Zahl, nehme ich an.
Die sind immer noch in der roten Zahl.
Das sind immer noch Investoren, die hier laufend Geld reinpumpen.
Genau.
Hat es noch keinen ausgehängt?
Nein, ich meine, wenn man schaut, da gibt es in den USA noch viele extremere Fälle. Da gibt es irgendwo eine Firma, die Figure heisst. Die machen den humanoiden Roboter. Die sind jetzt schon ein Unicorn geworden. Die sind irgendwo mit 1,7 Milliarden geschätzt worden oder für die Investition, die können überhaupt noch nichts fast.
Das also die machen auch rote Zahlen?
Ja, die machen wahrscheinlich noch viel länger rote Zahlen und irgendwann wird die Firma wahrscheinlich gleich auch die Erwartung ein bisschen zurücknehmen und sagen, wir machen jetzt etwas,
und trotzdem passt. Ist die Börse kotiert und trotzdem gibt es Leute, die Aktien kaufen?
Nein, das ist noch nicht börsenkontiert. Da haben die Firmen Leute wie Jack Bezos investiert.
Aber wie wird der Wert festgelegt? Also wie kann man sagen, das ist 1,7 Milliarden Wert?
Das ist der Investor.
Aber das ist fiktiv, oder?
Ist eigentlich sehr fiktiv.
Ich kann auch sagen, Aktivradio ist mindestens 2 Milliarden Wert. Oder?
Nein, die Werte sind natürlich sehr fiktiv. Die werden natürlich gerechnet, dass man irgendeine Vorstellung hat, wo könnte der Markt langfristig sein. Und
schöne Vorstellung, oder? Vor allem, wenn das Geld am 1. Januar wieder kommt.
Aber es gibt natürlich viele von diesen Firmen, die werden sehr überschätzt irgendwann und dann kommt es auch wieder zurück. Oder? Vielleicht sind dann die Firmen plötzlich in 5 Jahren wesentlich weniger wert bewertet.
Was ist Ihre persönliche Spitzenleistung, die Sie können sagen? Sie haben uns im ersten Interview ja erzählt von Drohnen, die zum Beispiel an eine Brücke herfliegen und dann nehmen die eine Bohrmaschine und dann können sie ein Loch bohren und irgendein Seil wieder befestigen. Oder die gehen den Seilen entlang und messen die und sagen, das Seil hat jetzt 0,01 cm verloren und das Seil muss vermutlich austauscht werden. Es muss niemand mehr das Gerüst bauen und dort aufsteigen und das Seil messen. Das sind die Technologien, die sie uns erzählt haben. Ist dort in der Zwischenzeit noch etwas passiert? Ist man dort weitergekommen?
Ja, mein zuerst haben Sie die Frage, was ist meine persönliche Spitzenleistung? Ich glaube, meine persönliche Spitzenleistung ist mehr, mit dem richtigen Team zusammenzustellen, die so Sachen anpacken und ein paar Visionen zu definieren. Weil die Umsetzung machen natürlich vor allem meine Mitarbeiter, Doktorierende, Doktoranden, die da sehr begeistert diese Sachen vorantreiben. Jetzt, in der Drohnenwelt ist bis jetzt, hat sich ja sehr viel durchgesetzt, Drohnen, die im Freiflug sind. Die können zwar landen, vielleicht selbstständig und starten, aber nachher sind sie weiter weg von Gebäuden. Und wir haben eigentlich das umgekehrt und gesagt, es gibt eigentlich sehr viele Anwendungen, wo man an Gebäude anfliegen kann. Und das kann man heute schon. Es gibt auch ein Start-up, das schon umsetzt, wo jetzt am Wachsen ist auch. Aber was immer noch schwierig ist, dass man voll autonom fliegen kann. Das ist für eine Drohne, die nur landen und starten muss, ist es heute absolut startende Technik. Aber wenn man ans Gebäude muss fliegen muss, muss dann kontrolliert mit der Kraft auf die Wand drücken, muss genau wissen, wo man jetzt muss etwas abschleifen und nachher vielleicht frische Farbe drauf tun. Das macht man heute meistens mit einem Pilot im Loop, wo gewisse Teile autonom sind, aber das Ganze noch nicht. Und dort sind wir jetzt intensiv daran, dass wir das automatisieren kann. Das geht dann wieder wirklich auch die Aufgabe, die ein Humanoid-Roboter hat. Oder? Dass man sehr schnell kann wechseln. Man hat eine Aufgabe, muss das in Teilaufgaben definieren, muss aber gleichzeitig immer die Sicherheit garantieren. Das ist etwas sehr Schwieriges. Oder wenn es ein System ist, das eine einfache, lineare Aufgabe hat, dann gibt es eigentlich keine Überraschungen. Mit diesen Geräten und mit den Humanoid-Robotern erst recht gibt es immer Überraschungen. Und die Überraschungen muss das System können abhandeln. Wir Menschen sind unheimlich gut. Wir sind irgendwo von Kind auf getrimmt oder wahrscheinlich schon mit unseren Genen, dass wir das kennen. Das können Roboter leider noch nicht sehr gut.
Bei den Drohnen ist es ja fangen so weit, dass man bei chinesischen Online-Shops Drohnen kauft für nichts und wieder nichts. Und die beherrschen wahnsinnig viel. Also die können bleiben stehen, die können mir folgen. Die können bei einem Windstoss sich sofort wieder an den richtigen Ort zurückbewegen. Also die sind faszinierend zum Zuschauen. Und dann sieht man irgendwie einen 12-Jährigen, der das völlig beherrscht und mit dem Ding umgeht, wie ich vielleicht mit einem Kugelschreiber umgehe. Und das kostet aber auch nichts mehr, das Zeug, oder? Aber anscheinend gibt es einen grossen Gap nachher vom Spielzeug zum professionellen Bereich.
Ja, es gibt natürlich, ein Gap ist immer, wenn es ein Spielzeug ist und klein ist, ist die Zuverlässigkeit nie 100%. Und das stört auch niemand. Ich meine, wenn man schaut, die Geräte haben dann schon ab und zu einen Zwischenfall oder was immer. Und das geht man nicht mehr auf. Jetzt, wenn man es professionell einsetzen will und irgendwo eine schwierige Aufgabe macht, müssen die 100% praktisch zuverlässig sein. Und der letzte 2-3% der Zuverlässigkeit ist extrem schwierig. Mit Drohnen hat man heute, also Drohnen, die Vermessung aus der Luft macht, hat man vielleicht so alle 1'000, 2'000, 3'000 Flüge, hat man einen Zwischenfall, wo irgendetwas schief geht. Und das tönt ja eigentlich noch relativ gut und das ist immer schon 99,99% Zuverlässigkeit. Aber das ist in gewissen Fällen immer noch zu wenig, weil wenn der Schaden relativ gross ist dahinter, dann muss man noch besser sein. Und das ist das, was enorm viel Aufwand bedeutet. Und das braucht dann auch mehr Rechenleistung, es braucht andere zusätzliche Sensoren. Und das macht das ganze System
natürlich. Eben, die letzten 0,1% kosten mehr als die vorherigen 99,9%. Genau. Ja. Ich habe vorher China erwähnt, eben, dass man hier da Drohnen für nichts und nochmal nichts kaufen kann, für 100 Franken. Und ich habe ein wahnsinniges Ding, das ich hier bekomme, wo Kameras eingebaut hat und alles zusammen. Wie sieht es eigentlich aus mit den chinesischen Universitäten? Also die forschen ja mittlerweile auch und die sind mittlerweile auch gut. Wir können vielleicht noch kurz auf das Auto sprechen und auf das autonome Fahren der Fahrzeuge. Haben Sie auch eine Zusammenarbeit mit einer chinesischen Universität? Und die zweite Frage ist, wo stehen die Chinesen eigentlich?
Wir haben Austausch mit den chinesischen Universitäten, aber eine Zusammenarbeit haben wir nicht. Das hat verschiedene Gründe. Oder? Ich meine, das eine ist natürlich auch, dass es keine gemeinsamen Töpfe gibt im grossen Stil, wo man kann Finanzierung für die Forschung bekommen kann.
Das haben wir für die Politik so das nicht will, oder?
Nein, das hat natürlich damit zu tun, dass man halt zuerst im näheren Umfeld ist. Oder? Wir haben mit den USA das eigentlich auch nicht. Oder? Mit den USA ist auch, dort hat man gewisse Töpfe. Jetzt ist aber das Zweite ist schon so, mit China ist es schon politisch nicht so ganz klar, was sollte man machen und was nicht. Oder? Wir haben viele Studierende von China, die bei uns studieren und auch doktorieren. Das ist einigermaßen gut etabliert und ich finde, das ist auch sinnvoll. Oder?
Können viele die alle zurück?
Nein, viele von denen bleiben und wollen bleiben. Es ist aber nicht so einfach für die. Wir tun der ETH viele Leute ausbilden, alle von Europa, die können bleiben, wenn sie bleiben wollen. Und die anderen, die haben dann ein bisschen mehr Mühe zu bleiben, weil das, man hat ja immer noch sehr beschränkte Anzahl von Nicht-Europäern, die in der Schweiz einen Arbeitsbewerb
haben. Wie gross ist der Anteil von Ausländern in Ihrem Institut?
Bei mir ist es wahrscheinlich verglichen mit anderen fast ein bisschen tiefer als anderen Orten, aber wir haben ein grosses Institut, das geht jetzt auch ein bisschen zurück, weil ich mich da ein bisschen reduziere in den nächsten paar Jahren. Wir haben typischerweise 20 verschiedene Nationalitäten gehabt.
Und im Prozent von allen Studierenden? Chinesen. Ausländer jetzt, nicht nur Chinesen. generell
von allen Studierenden, der ETH ist es im Bereich, wir reden nicht von Ausländern, wir reden von Bildungsausländern, was eigentlich sinnvoll ist. Oder? Der Sohn oder die Tochter von einem Franzosen, der in der Schweiz arbeitet, oder die Familie in der Schweiz ist, das ist ein Bildungsinländer und den schauen wir so an. Der ETH ist etwa 70-80% im Bachelorprogramm sind Bildungsausländer. Das sind vor allem Leute aus dem deutschsprachigen Bereich oder Leute, die in einer Familie aufgewachsen sind, die Deutsch können, weil dort erwartet man, dass sie auch ein bisschen Deutsch können. Und dann im Masterprogramm sind es etwa ein Drittel. Und im PhD sind es zum Teil zwei Drittel. Das ist auch noch abhängig von dem Bereich.
Also je komplizierter es wird, je grösser ist der Anteil der Bildungsausländer.
Nein, das ist vielleicht schwierig, ist wahrscheinlich die falsche Aussage. Oder? Es ist so, dass man natürlich die Besten will für Doktorat.
Ja, zwei Drittel sind nach Russland beim PhD.
Genau, und weil wir die Besten weltweit haben, ja, sind halt relativ viele Ausländer. Man kann es umgekehrt definieren. Wir haben immer noch bei der PhD mindestens ein Drittel Schweizer. Und wenn man die Größe der Schweiz anschaut und proportional, muss man sagen, wir sind ja unheimlich gut.
Aber es ist ja so, es wird ja auch eine riesige Diskussion, dass man sagt, jemand, der nicht einen Schweizer Pass hat und hier ansässig ist, soll auch mehr zahlen an die Gebühren. Die ETH ist ein teurer Laden. Oder? Also das ist wahrscheinlich die teuerste Schule von der Schweiz überhaupt, was es gibt. Und aktuell ist es glaube ich, immer noch so, dass man nicht sagt, der zahlt so viel, weil er von dort herkommt und der Schweizer zahlt ein bisschen weniger. Aber das ist am Tun jetzt.
Ja, das ist eine Diskussion, die meiner Meinung nach politisch auch ein bisschen die Leute nicht ganz verstehen, um was es geht. Man kann auch in den USA schauen. Also in den USA, private Universitäten, die verdienen im Bachelor, das heisst die ersten drei Jahre. Da zahlen die Eltern oder irgendjemand zahlt relativ viel, dass die an einer Top-Universität studieren können. Das Masterprogramm ist schon selektiv. Und dort sind alle Unis dran, die besten Leute anzuholen und PhD erst recht. Das heisst, das MIT tönt dann nach viel Geld, grosse Studiengebühren. Die besten Studierenden sind auch zum Teil für die Leute von der ETH, die Schweizer, die dann noch studieren, die haben immer ein Stipendium. Die zahlen eigentlich nichts. Das wird finanziert.
Aber wer finanziert das Stipendium, ist jetzt die Frage, oder? Das ist wieder Herr Weiss oder so.
Ja,
ist
das sind natürlich Donationen und so
aber
weiter.
Aber bei uns sind es natürlich Steuergelder. Oder?
Genau.
Und das ist ein Unterschied.
Ja, aber wir haben natürlich auch, Excellence Scholarship. Aber wir haben noch zu wenig, weil wir in Competition sind mit den besten Leuten, wo wir in der ETH anziehen und MIT und Stanford. Und die haben zum Teil bessere Konditionen und darum kommen die gar nicht in die Schweiz. Das heisst, die ganz guten Talente, die suchen alle. Und das ist eine gute Investition, weil die meisten bleiben in der Schweiz nachher. Die tragen etwas zur Wirtschaft.
Aber Sie haben ja vorher gesagt, die können gar nicht bleiben, sondern müssen wieder gehen, weil sie nicht Franzosen oder Deutsche sind.
Nein, genau, ich meine, die Europäer können bleiben und die anderen meistens gibt es dann gleich irgendwo eine Lösung, dass die können bleiben. Aber es ist viel schwieriger, das stimmt.
Wäre es eine Intelligenz, dass man sagt, jeder, der an der ETH einen Masterabschluss gemacht hat und 5 Jahre in der Schweiz geschafft hat, nachher, das darf bleiben 5 Jahre, kommt ein Schweizer Pass über automatisch. Also dass man das irgendwie vereinfachen.
Ja, ich habe schon das Gefühl, das sollte man vereinfachen. Oder man sollte mindestens, das macht die USA übrigens. Die haben ja auch international sehr viele Leute, die es anziehen. Und die haben nach dem Studium automatisch, glaube ich, 3 Jahre Zeit, dass sie arbeiten dürfen. Sie können sofort eine Arbeitsbewilligung über, wenn sie einen Abschluss haben von einer amerikanischen Universität. Weil die sagen, ja, wir tun doch nicht in das investieren und nachher verlieren wir sie auch wieder.
Das klingt eigentlich intelligent.
Ja, und dass man die Schweiz schon auch überlegen. Es gibt natürlich auch Vorstöße in die Richtung, dass man sagt, man könnte, das ist das Dümmste, oder? Wenn man zuerst die gratis oder fast gratis studieren und nachher eigentlich wegschickt.
Ich habe vorher noch angetönt, wir würden gerne noch kurz darüber reden, über die autonomen Systeme bei den Fahrzeugen. Und ich will generell so ein bisschen auf die Fahrzeugindustrie zurückgreifen. Die deutsche Autoindustrie, die für uns sehr wichtig ist, wir sind immer das Industrieland Schweiz und wir produzieren viel als Lieferant für die deutsche Autoindustrie. Und wenn es der schlecht geht, geht es uns auch schlecht. Fast zwangsläufig. Man hat jetzt ziemliche Schauermeldungen bekommen, dass Bänder in China von der deutschen Autoindustrie bis zu 30% stillstehen. Und die haben eine 30%ige Überkapazität, die sie jetzt füllen müssen. Und anstatt dass man China reduziert, baut man jetzt in Europa Werk ab und geht mit diesen Technologien und diesen Produkten nach China und tut sie nach re-exportieren oder re-importieren, je nachdem, wie man schaut, nach Europa zurück. Und dann gehen natürlich bei uns mega viele Arbeitsplätze und auch Know-how verloren. Also dort scheint China irgendwie die Nase vorne zu haben. Und die Europäer scheinen es nicht im Griff zu haben. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun. Und das frage ich jetzt auch wegen der Studenten und ein bisschen, so ein bisschen Zeitgeist. Im VW-Werk will man noch maximal 35 Stunden pro Woche arbeiten. Oder? Und der Chinese schafft vielleicht dann 50 Stunden pro Woche. Also man kann einfach viel effizienter und preisgünstiger produzieren. Ist das etwas, was Sie schon spüren, dass zugewandte Firmen aus der Autoindustrie für die ETH weniger präsent sind?
Ja, ein bisschen vielleicht schon, aber das ist nicht so extrem. Oder? Wir haben verschiedene Zusammenarbeiten mit der Autoindustrie für autonomes Fahren, aber das ist jetzt nicht so ein kritisches Element. Aber ich glaube schon, dass das mit dem Leistungswillen irgendetwas Kritisches ist. Da Chinesen sind so eine aufstrebende Gesellschaft und die wollen leisten, die sind bereit, etwas zu leisten. In Europa ist es vielen Orten langsam ein bisschen so, wir sind ein bisschen träge geworden und das müssen wir schon steuerlich umreissen.
Das ist ja gleich so weit, dass man nicht will 35 Stunden arbeiten will, sondern dass man nur noch kann 35 Stunden arbeiten, weil die Bütze gar nicht mehr am Weg ist.
Ja, wobei das mit der Bütze, ich glaube, oder die Effizienz und die Kosten muss man sich schon überlegen. Ich meine, in China, in den Ballungszentren, da wo die Technologie an der Spitze ist, das sind die Löhne für Ingenieure wahrscheinlich höher als im Durchschnitt in Europa. Die sind zum Teil sehr bezahlt, die tun ihre guten Leute auch sehr gut unterstützen und finanzieren. Aber es hat wahrscheinlich fast mehr mit dem Leistungswillen zu tun. Oder? Ich meine, es gibt auch so, wenn man vergleicht, oder? In Deutschland, verglichen mit der Schweiz, schafft eine Person wahrscheinlich etwa 30% weniger pro Jahr. Und das ist zuerst weniger Stunden pro Tag, mehr Ferien und mehr Krankheitsausfälle. Und mit dem ist natürlich ein grosser Teil der Effizienz auch verloren.
Genau, und dann muss man wieder einen Roboter bauen, der das übernehmen, damit wir ein bisschen mehr Ferien machen können. Robotik und das Weltall. Gehen Sie mit Ihren Drohnen in Zukunft auch ins Weltall rauf? Also so Mikrosatelliten, die man raufbringt mit Rotoren und dann hat es noch ein Düsentriebwerk, das dann noch positioniert. Der Musk hat es ja vorgemacht mit mehreren tausend Starlink-Satelliten. Gut, das braucht immer, glaube ich, immer noch ein Raketchen, um es rauf zu tun. Wo stehen wir dort?
Ich meine, da ist natürlich auch ein sehr grosser Wandel stattgefunden in den letzten Jahren, dass es plötzlich jetzt auch ein Privatgeschäft ist. Da ist natürlich der Elon Musk auch einer der Vorreiter, der das Ganze günstiger macht. Wir selber haben einiges gemacht in der Raumfahrt, aber vor allem eigentlich mit Rovers, die hätte zwar allein auf Mars gehen, aber der europäische Raumfahrtsverein ist nicht so schnell und nicht so effizient. Am Schluss hat man es nie geschafft. Aber es ist ein Business. Wir haben jetzt auch den Thomas Zurbuchen, der ETH-Professor ist und will dann ein bisschen mehr Schub geben. Auch
er ist ja Forschungsleiter von der NASA.
Genau, ja. Und das ist etwas, was sich hoffentlich auch entwickelt. Was man natürlich jetzt, wenn man Drohnen anschaut, ist ja die Frage, wo fährt denn eigentlich der Satellit an und wann ist es noch ein Fluggerät? Wir haben einiges gemacht in die Richtung, dass man könnte sagen, ja, wenn man auf 20'000 Meter fliegt, dann könnte man eine Satellitfunktion machen, aber wenn man dann permanent fliegt, und das könnte man mit Sonnenenergie eventuell heute, dann kann man Funktion übernehmen und hat die Satelliten eigentlich viel näher und kann entsprechend bessere Auflösung haben von Bildern und kann sie auch wieder abholen, wenn man sie will, und wieder aufzutun.
Herr Professor Siewart, unsere Stunde ist leider durch. Es war wieder einmal mega spannend gewesen. Ich hatte noch hunderte weitere Fragen und die letzte Frage, die ich sehe, dürfen wir Sie in ein paar Monaten wieder mal begrüßen, um das Thema wieder weiterzuentwickeln.
Ja, die Stunde ist wirklich sehr schnell umgegangen und sehr spannend gewesen und gerne können wir wieder eins zusammensitzen.
Viele liebe Grüße an die Familie, viele liebe Grüße an die ETH und wir sind eigentlich stolz auf die ETH und auf die Entwicklung. Merci vielmals.
Danke.
Aktiv Radio Interview.